Hallo Jörg.
Hallo.
Hallo. Jörg Weber ist heute zu Gast als Mutmacher-Gast im Podcast Mehr Arsch, weniger Hose. Und ich freue mich ganz besonders, Jörg, dich heute da zu haben, weil das Thema Nachhaltigkeit, wie es besprochen wird, ja immer viel mit Verzicht zu tun hat. Und mit dir möchte ich aber gern drüber sprechen, wie man von Nachhaltigkeit profitieren kann, nämlich in Form von Geldanlagen, vielleicht sogar privater Altersvorsorge. Auf jeden Fall reden wir heute übers Geld.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Und bevor wir zu deiner Person kommen und zu deinem Unternehmen EcoReporter und was ihr da alles macht, vielleicht erstmal eine kleine klärende Frage an dich. Was heißt denn nachhaltiges Anlegen?
Das bedeutet, dass man sein Geld so anlegt, wie man selbst an, sagen wir mal, ethischen Regeln denkt, die sich mit der Geldanlage verwirklichen lassen. Also, wenn ich nicht möchte, dass meine Geldanlage etwas mit Kinderarbeit zu tun hat, mit Waffen zu tun hat, mit Atomenergie, dann gibt es dafür Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, das Geld so anzulegen, dass es zum Beispiel gegen den Klimawandel wirkt. Da gibt es auch ganz viele weitere Aspekte, die man mit Geldanlage auf insgesamt recht einfache Weise verbinden kann, sodass ich sagen kann, meine persönlichen Werte spiegeln sich auch in der Geldanlage wider. Damit kann ich also etwas für die Welt tun, was meinen Werten entspricht.
Jetzt habe ich erst die Tage wieder eine aktuelle Umfrage, ich glaube in der Süddeutschen war es gelesen, dass die deutsche Bevölkerung immer weniger bereit ist, eigentlich aus Umwelt- oder Klimaschutzgründen auf eigenen Konsum zu verzichten. Also diejenigen, die auf nichts verzichten wollen, liegen tatsächlich bei 30% nach dieser Umfrage. Und alle anderen, die verzichten würden, machen das, wenn ja, wenn es nichts kostet.
Ja, also ich kenne solche Umfragen seit Jahrzehnten. Die finde ich jetzt ein bisschen glaubwürdiger als die früheren, die ich gelesen habe, weil da war immer, würden Sie was für die Umwelt tun? Ja, ich meine, wer sagt da auch schon nein?
Ja,
Heute ist es
genau.
aber ein bisschen modischer geworden, auch mal nein zu sagen bei solchen Themen. Und insofern, ja, wenn 30% sagen, sie würden nicht verzichten, letztlich glaube ich, sind eher 70%, wenn man alles einbezieht. Das ist halt so. Was soll man tun? Wir kommen dazu, was man noch tun kann. Ich glaube, das ist nichts, was einen aufhalten muss, was bei diesen Umfragen rauskommt.
Genau. Also reden wir viel mehr darüber, wie kann ich denn eigentlich davon profitieren, egal ob ich jetzt selbst in meinem eigenen Konsum auf etwas verzichten möchte oder nicht, weil so Themen wie Geldanlage, privater ja, Wohlstands, Vermögensaufbau, Altersvorsorge geht uns ja alle an, egal wie alt wir sind oder welche Ansichten wir haben. Du beschäftigst dich schon seit, ich habe es nachgelesen auf eurer sehr informativen Website, 1999. Du bist also einer der ersten, die dieses Thema, ich sag mal, ernsthaft und letztendlich unternehmerisch aufgenommen hat.
Ja und nein. Tatsächlich haben wir 1999 die Website EcoReporter genannt und arbeiten seitdem als Redaktion an diesem Thema und nur daran. Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich 1992 ein Buch geschrieben habe, 365 Ökotipps.
Oh.
Heißt das oder hieß es? Und da waren noch 15 Geldanlagetipps dabei. Und so kam das dann, dass ich auf dieses Thema gestoßen bin. Es gab auch damals schon einen Österreicher, Max Demel, der sich diesem Thema gewidmet hat. Und letztlich sind wir aber immer noch in einer gewissen Nische, die sehr viel breiter geworden ist in den letzten Jahren, aber es wird immer noch so ein bisschen als Nische wahrgenommen.
Naja, eine Nische, schauen wir mal, ob wir die heute ein bisschen verbreitern können, für all diejenigen, die uns zuhören. Geldanlage, ja, also ich habe selbst BWL studiert und merke aber, das sind ja so Themen, da wollen sich ja die wenigsten irgendwie damit beschäftigen. Also es wird als mühsam wahrgenommen und dann müsste man da auswählen und so weiter. Und wenn jetzt noch der Aspekt dazu kommt, es soll auch noch nachhaltig ausgerichtet sein. Ihr habt ja das Ziel, wenn ich das richtig sehe, einem diese ganze Mühsal abzunehmen, indem ihr, du hast schon erwähnt, deine Mitarbeiterinnen sind alles im Wesentlichen Reporter, also die unabhängig, kritisch, nach eurem Standard Themen aufbereiten, sprich Unternehmensinformationen rund um die Geldanlage.
Ja, also hier sitzen einige Menschen, die nichts anderes machen, als sich mit nachhaltiger Geldanlage zu beschäftigen. Und da ist unser Ziel unter anderem, dass wir versuchen, so eine Passung herbeizuführen zwischen dem, was sich Menschen wünschen können, wie sie ihr Geld inhaltlich anlegen wollen, und den Produkten, die es da draußen gibt. Da gibt es hunderte nachhaltige Produkte und die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Und da muss man halt schauen, was passt zu mir. Also wenn ich, nehme mal an, nichts zu tun haben möchte mit Kinderarbeit, dann gibt es ganz viele Fonds, die sagen, unsere Investments verzichten auf Kinderarbeit. Aber das sind nicht alle nachhaltigen Fonds. Es gibt auch welche, die haben sowas nicht als Kriterium. So, damit man sowas findet, testen wir die Fonds, bereiten das auf, schreiben darüber und damit sollte man dann etwas an Auswahl und Einblick in diesen Markt gewinnen. Letztlich kann man natürlich auch zur Bank gehen und sich beraten lassen. Bei uns ist der Punkt, dass wir halt neutral sind. Also wir haben 2004 gesagt, wir wollen nicht von Werbegeld leben, obwohl es bei uns auf der Seite ein bisschen Werbung gibt, aber von den Einnahmen her sind ganz klar die Haupteinnahmen unsere Abonnements, die die Leserinnen und Leser bezahlen für einen Monat oder für ein Jahr. Und deswegen können wir redaktionell so arbeiten und auch so frech sein und so kritisch sein, wie wir es uns selbst wünschen. Und können dann sagen, okay, unsere Testurteile sind wirklich neutral. Wobei es uns jetzt wirklich darauf ankommt, vor allem zu vergleichen, das, was die Produkte versprechen, halten sie das auch ein? Und ja, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen vereinfacht und so, dann hat man vielleicht ein bisschen dazu beigetragen, dass Menschen bei der nachhaltigen Geldanlage letztlich zu einem Ergebnis kommen.
Also das darf man jetzt auch gar nicht als Werbeblock verstehen, aber damit auch euer Geschäftsmodell letztendlich, also ihr seid Redakteure, ihr seid ein Team und ihr finanziert, also ihr werdet darüber bezahlt, dass ich ein Abo beanspruche, das knapp 100 Euro, also 99 Euro im Jahr kostet und dafür bekomme ich regelmäßige Newsletter, krieg Studien oder neue Produkte angeteasert, die ihr bewertet habt und kann daraus ableiten, aus euren Empfehlungen, in was ich investieren möchte, entweder über einen Sparplan oder Einmalinvestitionen. Also man muss schon sehr viel selbst auch engagiert sein und lesen, aber letztendlich kostet mich diese Beratung oder diese Auswahl an nachhaltigen Produkten 99 Euro im Jahr, ne? Das habe ich so richtig wiedergegeben.
Ja, oder 8,30 Euro im Monat. Und aber wir beraten nicht, das dürfen wir ja nicht. Wir sind Journalisten, wir können also nicht auf die individuelle Anlage- oder Vermögenssituation von Lesenden eingehen. Die können uns natürlich fragen, was ist mit dem Fonds los oder ähnliches. Das können wir alles beantworten. Aber wenn wir jetzt sagen sollten, welche drei Fonds soll ich kaufen? Dann können wir nur darauf verweisen, welche Fonds wir getestet haben und welche dabei gut abgeschnitten haben. Alles andere ist natürlich etwas, was Anlageberatung ist, und das ist ein anderer Job.
Also, ich kann dich jetzt nicht fragen, Jörg, ich möchte im Monat 100 Euro investieren, sag mir mal, in welche Produkte, und dann habe ich da noch irgendwo 1.000 Euro rumliegen, welches Unternehmen ist gerade heiß. Das geht nicht, sondern ich muss mich schon selbst entscheiden, muss die Informationen aufnehmen und dann meine eigenen Schlüsse draus ziehen, was ja dann auch kritisch hinterleuchtet und unabhängig ist. Ich glaube, das ist soweit, wie ihr vorgeht, da ihr schon so viele Jahre unterwegs seid in diesem Thema, was erst jetzt so ein bisschen an Fahrt aufnimmt, zumindest aus meiner Warte, wenn ich so die Berichterstattung beobachte, heißt es jetzt immer öfters, wenn Sie nachhaltig investieren wollen, dann hier und da, die Tipps mehren sich. Was hat sich aus deiner Sicht aber in den letzten Jahren wesentlich geändert, oder hat sich eigentlich gar nichts geändert? Ist es mehr geworden an Angeboten, ehrlicher?
Es ist wesentlich mehr geworden, was angeboten wird. Es ist nicht unbedingt ehrlicher geworden. Ich kann jetzt auch nicht von unehrlich direkt sprechen. Es ist halt sehr viel Marketing dabei. Das ist vielleicht eine eigene Frage-Antwort nochmal. Es hat sich ganz wesentlich was geändert. Als wir angefangen sind, da war das so, dass es viele oder dass es nicht so viele Geldanlagen gab, aber im nachhaltigen Bereich, aber die allermeisten davon haben eigentlich dazu geführt, dass sich jenseits des Kontos in der Welt da draußen, jenseits der Finanzwelt, so in der echten Welt, dass sich da was geändert hat. Also vor 15 Jahren gab es meinetwegen viele Solarfonds oder Windfonds. Und daran hat man sich beteiligt. Man hat also einen Anteil gezeichnet und das Geld ist dann in den Fonds geflossen. Das waren meistens sogenannte geschlossene Fonds. Dann hat das ein Unternehmen genommen. Meinetwegen haben da 100 Anleger insgesamt 1 Million, 10 Millionen reingesteckt. Und das Unternehmen ist dann zur Bank gegangen und hat gesagt, okay, das ist unser Kapital, was wir haben. Jetzt gebt uns nochmal das Doppelte davon als Kredit und wir bauen Windkraftwerke oder Solaranlagen.
Okay.
Und jetzt muss man sagen, dass ich dann natürlich so einen Hebel habe. Das heißt, ich kann sagen, ich investiere 1 Euro und die Bank legt nochmal das Doppelte drauf, also fließen hinterher 3 Euro in eine Windkraftanlage oder Solaranlage. Und ich kann direkt dann auch sehen, meine 1 Euro oder meine 1.000 oder 10.000 Euro, die haben die und die Wirkung. Irgendwann läuft die Windkraftanlage, produziert Strom, ich kann das online meistens direkt sehen. Habe ich Flaute, habe ich Starkwind, habe ich Sonne, habe ich Nacht. Und ich kann also wirklich ablesen, welchen Effekt hat mein Geld.
Okay.
Diese Art der Geldanlage ist mittlerweile zu einem ganz kleinen Teil der gesamten nachhaltigen Geldanlage geworden. Was heute den ganz großen Teil ausmacht, das sind Aktienfonds, Rentenfonds, nachhaltige ETFs. Und da muss man einfach sagen, das ist ein total wichtiger Punkt zu verstehen. Ich kann da auch 10.000 Euro reinstecken. Das Problem ist bloß, ich kann meinetwegen für 10.000 Euro Solaraktien kaufen. Da fließt kein einziger Euro in ein Solarunternehmen. Sondern wenn ich die Aktien kaufe oder wenn ich mich an einem Fonds beteilige, der für mich diese Aktien kauft, dann verkauft irgendjemand anders da draußen die Solaraktien und nicht das Solarunternehmen. Das ist nun mal die Börse. Ich kaufe an der Börse Aktien von jemand anderem. Da draußen in der Welt ändert sich also durch diesen Kauf höchstens indirekt etwas. Vielleicht wird der Solaraktienkurs etwas in die Höhe getrieben, wenn das zehntausende Leute machen. Vielleicht können sich die Solarunternehmen dadurch besser finanzieren. Vielleicht wird mehr Aufmerksamkeit drauf gelenkt und sowas. Aber es ist schon ein prinzipieller Unterschied, ob ich mich an etwas direkt beteilige, meinetwegen an einem erneuerbaren Energiekraftwerk, oder ob ich ein Investment über die Börse eingehe, wie das halt bei einem Aktienfonds, bei Aktien oder bei ETFs der Fall ist.
Okay, das ist nur kurz, also es gilt für alle Fondsanlagen, also es wäre so das klassische, sage ich, Sparmodell oder auch für die Altersvorsorge, also irgendwelche Indexsparpläne oder diese neueren EFTs in vieler Munde. Das heißt, da investiere ich nur indirekt in etwas, was andere weiter vermarkten.
Ja, indirekt heißt natürlich nicht unbedingt wirkungslos. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt sage, so, ich habe einen nachhaltigen ETF. Da sollen auch meinetwegen viele Solaraktien drin sein. Ich investiere da 10.000 Euro rein. Und diejenigen, die den ETF rausgegeben haben, die kaufen dann die Aktien, von denen sie auch vorher gesagt haben, dass sie ihren Kriterien entsprechen. Dann verkauft irgendjemand an der Börse denen ja diese Aktien. Und die Leute, die das Geld dann für die Aktien bekommen, die fahren vielleicht davon, fliegen vielleicht in den Urlaub, kaufen sich Panzer oder bauen eine Windkraftanlage. Man weiß es ja nicht. Das Geschäft ist anonym. Aber natürlich ein sinnvoller, nachhaltiger Aktienfonds kann zum Beispiel seine Stimmrechte ausüben und kann, das Fondsmanagement kann dann sagen, okay, bei Hauptversammlung stimmen wir jetzt für oder gegen die Nachhaltigkeitsstrategie von einem Unternehmen. Wir können auch sagen, wir sind dafür, dass ein Unternehmen aus Atomenergie aussteigt oder ähnliches. Also man hat auch da Einflussmöglichkeiten. Das ist aber relativ schwierig nachzuvollziehen und das ist sehr indirekt.
Aber risikoloser. Das hat weniger Risiko, ne? Wenn ich jetzt von mir als Privatperson ausgehe und sage, ich möchte da gar nicht so viel Zeit investieren, ich möchte mich einmal damit beschäftigen, dann eine Entscheidung treffen, dann sind diese Fonds oder Index oder EFT-Sparpläne zumindest nicht so risikoreich, dass ich mich die ganze Zeit damit beschäftigen muss.
Ja, also man muss Risiko, Rendite und sowas auch getrennt von Nachhaltigkeit betrachten. Und also jede Geldanlage ist riskant. Das muss man einfach sehen. Selbst wenn ich in deutsche Staatsanleihen investiere, wer weiß, was dem Staat irgendwann passiert. Also das Risiko hat man überall, aber nicht nur bei nachhaltigen Geldanlagen, sondern bei allen Geldanlagen. Das darf man einfach nicht vergessen. Wenn man das Geld auf ein Festgeldkonto oder Girokonto bei einer deutschen Bank legt, dann hat man zumindest die Einlagensicherung. Aber ein gewisses Lebensrisiko hat man halt immer dabei.
Ja.
Aber es gibt natürlich große Unterschiede bei dem Risiko insgesamt. Es gibt mehr oder weniger riskante ETF-Fonds und Geldanlagen.
Vielleicht erklären wir nochmal gerade diese EFTs, ETFs. Kannst du mal erläutern, was das ist?
Ja, also das ist ein Korb an meistens Aktien. Das heißt, da sind dann vielleicht 100 oder 1000 Aktien. Die sind gebündelt zu einem ETF. ETF ist die Abkürzung für Exchange, heißt Börse, Traded, gehandelt, Fund. Also ein börsengehandelter Fonds. Einen normalen Fonds kaufe ich nicht an der Börse, einen ETF kaufe ich an der Börse. Da ist dann Software hinter und die Software ist dann, wenn es ein nachhaltiger ETF sein soll, ist dann so ausgelegt, dass die dann von meinem Geld, das ich in diesen ETF investiere, bestimmte Aktien auswählt, die vorher festgelegt worden sind. Genau, in einem richtigen Verhältnis, wie das halt so sein soll. Und dann sehe ich auch einen Börsenkurs und kann diesen ETF jeden Tag auch zu einem bestimmten Kurs wieder verkaufen, mit Gewinn oder Verlust.
Das heißt, wenn ich sage, ich bräuchte vielleicht mal akut Geld, was ich so gar nicht eingeplant habe, dann ist ein ETF direkt verkäuflich und bei einem Fonds, Sparplan ist das nicht so, weil der nicht an der Börse gehandelt wird. Ist das so richtig?
Ja, trotzdem kann ich den Fonds verkaufen. Da wird auch ein fester Preis gebildet und dann
Okay.
dauert es einen Tick länger,
Ja.
aber so groß ist der Unterschied dann nicht.
Und
Also das Geld ist flüssig.
das Geld ist flüssig. Okay. Und ein Indexsparplan ist börslich oder auch nicht börslich wie der Fonds?
Also ein Index ist ja auch ein Korb an Aktien
Ist auch ein
und
Korb.
meistens ist so ein Index, der halt meinetwegen 50 oder 1000 Aktien hat, die Grundlage für einen ETF. Dann kann ich auch sagen, es ist ein ETF-Sparplan.
Okay.
Sparplan heißt ja nur, dass ich in bestimmten Zeiträumen Geld einzahle, meinetwegen jeden Monat 100 Euro oder ähnliches.
Genau.
Wenn das auf einen ETF, dann muss man auch auf Kündigungsfristen achten und so. Aber sowas hat bei nachhaltigen Produkten keine formellen Unterschiede zu den nicht nachhaltigen.
Okay, die Möglichkeiten der Geldanlage, wir haben es ein bisschen versucht, jetzt auseinander zu dividieren, also dass ich es auch nochmal klar vor mir habe. Ist denn die Politik, kommen wir mal kurz auf Politik und dann vielleicht nochmal auf das Thema Greenwashing von Unternehmen, was euch ja wahrscheinlich auch mehr als beschäftigt. Ich habe jetzt erst wieder, weil es mich als Unternehmerin natürlich interessiert, die neuen Gesetze, die dieses Jahr alle 2024 sozusagen auf den Markt kamen bzw. verabschiedet wurden, sowohl auf deutscher Ebene als auch auf EU-Ebene. Also da sind so Sachen wie natürlich Lieferketten, Sorgfaltspflichtengesetz Deutschland und EU. Ich glaube, das ging so viel durch die Presse, das hat jeder schon gehört, aber es gibt eben auch reformierte Richtlinien über Gesamtenergieeffizienz. Wir haben das Recht auf Reparaturen, Haushaltsgärten, Novelle für Elektronikgeräte, dass sie jetzt einheitliche Stecker bekommen zum Beispiel und nicht jeder einen anderen Stecker braucht. Verpackungsgesetze, Ökodesigngesetze, Verbot von Produkten aus Zwangsarbeit, EU-Verordnung, Batterien. Also ich habe jetzt mal die hauptsächlichen genannt. Beschäftigt euch dieses Verstehen dieser neuen Gesetzesrichtlinien, um dann das auf euren Check von Unternehmen oder Geldanlageprodukten, ist das ein Großteil eurer Zeit, der da drauf läuft, oder sehe ich das komplett falsch?
Also die neuen Gesetze betreffen ja das Geschäft der Unternehmen. Und die Unternehmen sind zum Teil Aktiengesellschaften und wir schreiben über die Nachhaltigkeit von Aktiengesellschaften. Jetzt muss man aber sagen, dass wir das, was ein Unternehmen nachhaltig macht oder nicht nachhaltig macht, sowieso untersuchen. Egal, ob es diese neuen Gesetze nun gibt oder nicht, es ist schön, wenn es dann die neuen Gesetze gibt und die Unternehmen sich an diese Vorgaben halten müssen, meinetwegen bei den Lieferketten. Aber nehmen wir auch mal wieder das Thema Kinderarbeit. Auch wenn jetzt ein Gesetz schreiben würde, es muss sichergestellt werden, dass kein Unternehmen in irgendeiner Form auch per Lieferkette an Kinderarbeit beteiligt ist. Das wäre gut. Für uns wird das insofern keinen großen Unterschied machen, weil wir es sowieso untersuchen würden, ob die daran beteiligt sind. Und insofern, ich finde, bei den Gesetzen insgesamt ist es so, dass in den letzten Jahren halt immer wieder über die Politik versucht wurde, mit Geldanlage Politik in Richtung Nachhaltigkeit oder zum Beispiel auch Klimaschutz zu betreiben. Und das kann man tun. Letztlich fand ich es von der Politik meistens feige, weil es viel sinnvoller wäre, die Dinge zu verbieten, die dem Gemeinwohl schaden. Das hat aber jetzt nicht so viel mit Geldanlage zu tun. Das ist halt Politik. Und die Politik hat sich gedacht, ja, wir machen das lieber über die Kreditvergabe, als dass wir uns hinstellen und Dinge verbieten, weil Verbote kommen immer schlecht an in der Springerpresse und draußen in der liberalen Welt auch nicht.
Die Bild-Zeitung.
Nicht nur die Bild, da gibt es auch die Welt und vieles andere, was Springer so macht. Wer sich dagegen stemmen will, sieht man ja, was dabei rauskommt. Vor allem bei grünen Ideen, kein leichtes Leben. Aber das hat nicht so viel mit der Geldanlage zu tun letztlich. Die Politik hat halt viel auf die Geldanlage geschoben und gehofft, dass es funktioniert. Aber die Geldanlage alleine kann es nicht richten. Und nun kommt über die EU ja auch einiges an neuen Gesetzen zurück, manches auch mit etwas klareren Richtlinien. Das ist gut. Die Unternehmen können sich daran halten. Und ich glaube, gerade die nachhaltigen Unternehmen, die schon länger nachhaltig sind, die haben dann insgesamt Wettbewerbsvorteile, weil sie sich mit den Themen schon früh beschäftigt haben. Früh geschaut haben, wie kann ich Abfälle vermeiden in der Produktion schon, wie kann ich recyceln, wie kann ich Energie sparen, produzieren. Dadurch spare ich auch Kosten und das verschafft mir Wettbewerbsvorteile.
Genau, also würdest du nach deiner Einschätzung dem zustimmen, dass eigentlich die Unternehmen schon weiter sind als vielleicht wir als Privatmenschen, weil es eben, wie du gerade erwähnt hast, als Wettbewerbsvorteil auch angesehen wird? Also könnte man den Menschen eigentlich schon mehr zumuten? Jetzt sind wir ein bisschen politisch, nur ein kleiner Einschub.
Ich finde, den Menschen ist nichts zuzumuten. So sehe ich das nicht. Ich finde, die Menschen haben durch Nachhaltigkeit Vorteile und ein Vorteil ist keine Zumutung. Man muss mal sehen, meist ist ein Vorteil auf der einen Seite mit einem Nachteil auf der anderen Seite verbunden. Und wenn ich meinetwegen sagen will, okay, ich will ein sauberes Trinkwasser haben, ja, dann ist das schlecht für diejenigen, die das Trinkwasser bis jetzt kostenlos verschmutzen, weil sie da ihre landwirtschaftlichen genutzten Düngemittel einleiten. Also für die ist es eine Zumutung. Aber für alle anderen, die gesundes Trinkwasser wollen, ist das keine Zumutung. Es ist noch nicht mal ein Kostenfaktor. Es müssen einfach nur die daran gehindert werden, ihre Giftmittel in das Trinkwasser einleiten zu dürfen. Okay. Also von daher ist es ganz oft dann auch so, die Unternehmen, man kann ja auch nicht sagen, die Unternehmen, also das ist ja eine Spannbreite von furchtbar bis super vorbildlich, die es in der Wirtschaft gibt. Aber mein Eindruck ist schon, dass die Unternehmen auf dem Weg sind, dass sie das sehr ernst nehmen und das, was uns wirklich auffällt zum Teil, das sind diese politischen Diskussionen darüber, die dann rumeiern, Vorgaben wieder zurücknehmen. Man sieht das ja beim Elektroauto. Wenn da einmal eine gewisse Konsequenz drin wäre, die Unternehmen können nicht mehr zurück. Die können nicht mehr fossile Motoren in 10 Jahren herstellen. Das ist alles eingespielt. Aber im Moment verkaufen sie kaum Elektroautos, weil alles in einer Riesendiskussion ist und zerredet wird. Insgesamt sind die Firmen, aber finde ich, auf einem wirklich guten Weg.
Das wäre aber eine schöne Nachricht. Also das liest man momentan ja nicht so. Da wird ja eher über die Katastrophen und die Deindustrialisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands gesprochen.
Ein völliger Blödsinn. Wir sind doch nicht deindustrialisiert. Man kann sich so viele Fakten anschauen, meinetwegen die Patentanmeldung, die es gibt. Man kann sich anschauen, welche Marktanteile die deutschen Unternehmen haben, welche Entwicklungen sie anstoßen. Da ist doch kein Grund zur Panik, sondern einfach nur ein Grund für Stolz. In den Bereichen, in denen es nicht läuft, da wird man Lösungen finden in der nächsten Zeit. Und vieles ist einfach auch von der Berichterstattung her grundfalsch. Wenn ich das immer zum Beispiel lese, dass wir in Deutschland zu teure Energie haben. Man kann sich bei der Bundesnetzagentur, das sind offizielle statistische Daten, ansehen, was der Strom kostet, den die erneuerbare Energiekraftwerke produzieren, die in den letzten Jahren ans Netz gegangen sind. Der Strom kostet in der Herstellung ungefähr 5 Cent. Wir selbst zahlen zu Hause 35 Cent, bis er bei uns gelandet ist. Da muss man mal gucken, wer hält denn da die Hand auf.
Ja.
Aber der Strom ist nicht teuer. Und warum ist er so billig, wenn es Solarstrom und Windstrom ist? Das ist so simpel, da traue ich mich ja kaum, das zu erklären.
Doch, aber
es ist einfach so, ja, Wind und Sonne liefern kostenlos Energie. Das sieht jeder, der aus dem Fenster gucken kann. Nur viele Parteien und Medien sehen es nicht und wollen, dass wir weiter von Gas und Ölverbrennung leben. Es ist aber natürlich, wenn ich einmal so ein Windkraftwerk hingestellt habe, dann kaufe ich da kein Öl für oder kein Gas oder keine Uranbrennstäbe. Und das Ding läuft 20 bis 30 Jahre. Da kann man mal irgendwie, dann brauche ich mal ein Rotorblatt-Wischdienst, der die toten Fliegen abkratzt. Und bei der Solaranlage ist es ähnlich, da müsst ihr den Wüstenstaub runterwischen. Aber viel mehr muss ich nicht dran machen. Ich muss ein bisschen warten, auch mal wechseln oder ausschalten. So. Je mehr erneuerbare Energie ich habe, desto besser. Je mehr Elektroautos zugelassen werden, desto besser. Denn deren Akkus, die werden niemals auf dem Müll landen. Hm. Sondern sie werden recycelt werden, weil sie wertvoll sind und sie werden dafür eingesetzt, den Strom aus erneuerbaren Energien zu speichern. Das ist alles physikalisch total einfach. Wenn man mit Technikern spricht, unabhängig von politischen Ansichten, dann sagen die, ey, ja, Banane. Und dann gucken die in die Medien und denken, nein, 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 das darf alles nicht wahr sein, wie es zerredet wird.
Ja, aber das ist ja wahr.
Nicht mit,
ja.
Hat nicht viel mit Geldanlage zu tun.
Ja, aber trotzdem, also das fand ich jetzt wirklich, also ich merke gerade so, wie es mir selbst wieder, wie ich mich aufrichte und denke, ah, es ist wirklich alles, also von dir hatte ich jetzt ganz andere Aussagen erwartet, so nach dem Motto, was alles nicht funktioniert und wo noch schlechter und wie auch immer, aber weil viel zu wenig, wie du auch sagst, eigentlich über die Fortschritte und ja, die Einfachheit mancher Erklärungen, ohne Physiker sein zu müssen, nachvollziehbar ist, dass wir eigentlich immer besser dastehen. Und deswegen kommen wir jetzt wieder zurück zu unserem Thema. Wie kann ich denn jetzt, Nicola, davon profitieren? Und da hätte ich jetzt eine Frage, so als Privat, also die ich mir überlege, jetzt in Nachhaltigkeit zu investieren, egal über Sparplan oder Einmalinvestment. So Branchen wie das Rüstungsunternehmen, um nochmal was Aktuelles reinzubringen, das ja seit der Beginn der Ukraine-Krise oder im Russland-Krieg ja auch, sage ich mal, den Blick auf Rüstungsunternehmen ändert. Ändert sich bei euch auch die Bewertung von dieser Branche durch die Veränderung der geostrategischen Sicherheitslage? Hat das was mit Nachhaltigkeit zu tun?
Mit Nachhaltigkeit hat es auf jeden Fall zu tun, mit Geldanlage auch. Aber wie immer ist das jetzt nicht schwarz-weiß. Unsere Bewertung ist ja eigentlich zweitrangig. Also letztlich kommt es ja darauf an, wenn jemand sagt so, ich bin komplett Pazifist, ich will nichts mit Waffen zu tun haben und schon gar nicht in meiner Geldanlage. Mhm. Dann können wir sagen, es gibt die und die Produkte, bei denen das gewährleistet ist. Mhm. Wir haben die geprüft und getestet und die laufen gut, finanziell oder weniger gut, haben weniger oder mehr Rendite. So, das können wir sagen. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich will in ein nachhaltiges Produkt investieren und mich stört es nicht, wenn da ein Waffenproduzent dabei ist, solange der die Panzer schön ökologisch produziert, dann würden wir, also das ist jetzt ein herbeigeredeter Fall, den haben wir so noch nicht erlebt, aber unsere Aufgabe wäre es dann ja auch darüber zu berichten, ist diese Voraussetzung erfüllt, dass da ein Waffenunternehmen ist, das alle Gesetze einhält und so weiter. Mhm. Weil wir uns auch nicht hinstellen wollen und sagen wollen, wir entscheiden für diejenigen, die uns lesen, ob Waffen jetzt gut sind oder nicht.
Mhm.
Also ich war nicht bei der Bundeswehr, ich habe Zivildienst geleistet, aber auch bei der Gewissensprüfung, die ich damals ablegen musste, wurde mir schon zugestanden vor diesem Komitee, dass ich ein Selbstverteidigungsrecht habe und das gibt es auch im Völkerrecht und dazu brauche ich Waffen. Also ist das ein unheimlich schwieriges Thema, okay. Aber das ist halt das Schöne bei der nachhaltigen Geldanlage. Es gibt die Produkte, die Entscheidung ermöglichen und es gibt die, die eine andere Richtung ermöglichen. Man findet das.
Das heißt, ihr seid kein Moralfaktor, wo ihr einen Kompass rausholt und sagt, das aber nicht und das ja wohl, ne?
Nee, das würde ich mir nicht anmaßen und die anderen hier tun das auch nicht. Letztlich ist es auch viel schwieriger, ehrlich gesagt, herauszufinden, welche Fonds oder Finanzprodukte entsprechen in welchen Anforderungen, als sich hinzustellen und zu sagen, alle Waffen sind schlecht oder sonst was. Das ist so eine schöne, einfache Behauptung, damit macht man sich das leicht. Aber jetzt irgendwie bei 1000 Aktien zu gucken, wo ist denn da eine Verbindung zu einem Zulieferer der dritten Tochtergesellschaft und hat auch was mit tun. Das ist viel anspruchsvoller und das ist manchmal auch ziemlich ermüdend, was wir da treiben. Gerade bei ETFs, wenn da 1000 Aktien drin sind. Man kann diese Ergebnisse alle finden, aber es ist jetzt auch manchmal nicht das Allerspannendste. Es ist viel Excel und kleingedrucktes Lesen.
Ja,
und,
genau. Also wie muss ich mir das vorstellen? Also ihr greift auf alles zurück, was an Informationen verfügbar ist? Habt ihr noch Geheimquellen, wo ich als Nicola nicht rankomme?
Ja, natürlich. Also wir können da die Zukunft weissagen, wo Aktienkurse hingehen. Und, aber letztlich gibt es Datenbankanbieter, die die Nachhaltigkeit von Unternehmen und Ländern recherchieren. Dabei eine großartige Arbeit leisten, weil das ja ein globales Datensammeln bedeutet, das hat sich in den letzten 3 Jahrzehnten so rausentwickelt, ist mittlerweile ein eigener Berufszweig geworden, Nachhaltigkeitsanalyst oder Researcher, hochanspruchsvoll. Auch dann oder deshalb hochanspruchsvoll, weil es halt so unglaublich viele Aktiengesellschaften zum Beispiel gibt, die an Börsen gehandelt werden. Und ja, dann muss ich halt gucken, was trifft auf die zu. Und so diese Analysen können auch wir nutzen. Letztlich kann die jeder nutzen, der dafür zahlt. Am Ende ist es immer eine Frage, wenn ich eine Anlegerin wie dich habe, die jetzt wissen will, ist das gut oder nicht, dann muss ich dir ja auch sagen können, in 3 Sätzen, ja, es ist nach deinen Maßstäben gut oder nicht. Und also muss ich aus Millionen von Daten letztlich irgendetwas so zusammenbacken, dass man das auch aufnehmen kann.
Ja.
Weil eins will ich vielleicht noch mal ganz kurz anfügen dabei. Die Geldanlage ist natürlich für die meisten Leute wirklich kein tolles Thema. Manche Leute mit Spieltrieb oder mit diesem Trieb irgendwie zu spekulieren, die haben da auch Spaß dran. Für die anderen ist es immer so ein bisschen, dass wir uns denken, ah, meine Güte, Leute, warum lest ihr euch 2 Wochen lang Testberichte durch, wenn ihr einen Staubsauger für 200 Euro kauft? Aber wenn ihr 50.000 Euro geerbt habt von der Oma, dann geht ihr in eine Bank und nach einer Stunde verlasst ihr diese Bank und habt alles unterschrieben und habt euch nicht mal richtig angeguckt, wofür es war. Ihr wollt nur unterschreiben, rechts unten und dann will ich wieder raus.
Ja,
aber den Staubsauger... Genau, und das ist halt so, man muss sich bei der Geldanlage leider drum kümmern. Und ich verspreche, dass manche oder mancher letztlich, wenn sie dann richtig angeleitet sind, dass sie auch ein bisschen Spaß haben dabei, aber die anderen werden zumindest weniger Misserfolgserlebnisse haben. Also bei der Geldanlage ist ja immer so, man hört immer nur die Leute, die irgendwie Geld gewonnen haben mit Kryptowährung oder Ähnlichem. Ganz folgerichtig ist natürlich psychologisch auch, die Leute, die mit Kryptowährungen richtig viel verloren haben, die hört man nicht mehr.
Die hört man nicht mehr, ne? Die sind versucht. Ja, also ich hätte jetzt noch so viele Themen, die mich mit dir interessieren würden. Kryptowährungen wäre eins, Bitcoins, die ganze Blase, dann jetzt KI, was das für einen Einfluss hat. Aber ich will noch mal auf die Nicola als Privatanlegerin, die sich jetzt vornimmt, nicht mehr so zu machen und mal mehr als eine Stunde drauf zu verwenden und sich da ein bisschen mehr reinfressen. Außer, dass ich von euch ein Abo 99 Euro, also erscheint mir total ja, viel zu günstig für die ganze Arbeit, die dahinter steckt und wovon ich da profitieren kann. Aber jetzt mal ganz konkret, mehr Arsch, weniger Hose. Also ich überlege mir für mein Patenkind, für mich selbst und eine junge Familie. Also unterscheidet ihr auch so ein bisschen zwischen, sage ich mal, das, was man, du hast selbst einen Sohn, Generation Z, oder ich als angehender Jungboomer, unterscheidet ihr in euren Informationen auch, was ist eher für junge Menschen gedacht und was ist vielleicht eher für ältere Menschen gedacht oder einer Familiensituation?
Ja, das unterscheiden wir, wobei man ja sagen muss, da unterscheidet man vor allem das Risiko. Das heißt, klassischer Fall, wenn jemand 20 ist, dann können wir sagen, okay, investiere meinetwegen in nachhaltigen Aktienfonds. Wenn das Ding mal ein paar Prozent verliert, ja, okay. Aber wenn du davon ausgehst, du hältst den 7, 10 oder 20 Jahre, dann wird sich das ausgleichen und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn der Fonds gut ist, und dafür testen wir, wird es dann irgendwann nach oben gehen. Wenn jemand aber 70 ist und jetzt 30.000 Euro irgendwo liegen hat und mit der Rente gerade mal so hinkommt, dann würden wir nicht sagen, geh in den Aktienfonds. Mhm. Dann würden wir sagen, dann Festgeld bitte, da darf nur nichts verloren gehen, weil es kann immer mal sein, also die einen investieren in Aktienfonds, die gehen auch mal runter, aber die können das auch. Spielt keine Rolle, weil es nach Jahren wieder hochkommt. Aber diejenigen, die dann in einen Aktienfonds reingehen, nach 3 Jahren feststellen, der hat 5% verloren und dann zu dem Punkt aber gezwungen sind zu verkaufen, aus meinetwegen gesundheitlichen Gründen, weil sie gerade irgendwas unbedingt brauchen. Da wäre es besser gewesen, einfach zu einer nachhaltigen Bank zu gehen und zu sagen, okay, ich lege das Geld an und wenn es jetzt nur 2% sind, bitte nicht von diesen Zahlen immer nur leiten lassen, also 2 und 3%. Das ist natürlich ein Unterschied, aber letztlich, wenn man dafür die Sicherheit hat, ruhig schlafen zu können und das Ganze unter die Einlagensicherung einer ordentlichen deutschen nachhaltigen Bank fällt, dann ist das wirklich ein Komfortgewinn im Leben auch. Und da sollte man sich nur nicht irritieren lassen von Leuten, die einem dann sagen, hättest du in ETFs investiert, hättest du 50% gewonnen.
Ja, ja, ja.
Bitte sowas vergessen. Das kommt bei jedem auf die persönliche Situation an.
Okay, also ein bisschen Mühsal ist dabei, dass ich mich mit mir selbst und meinem eigenen Lebensphase und auch Perspektiven, die ich noch umsetzen möchte, habe. Wenn ich jetzt also mich entschließe, einkaufen zu gehen, in dem Fall eine Geldanlage, du hast schon erwähnt, Auswahl der Bank, also jeder wird schon eine Bank haben, klar, allein schon, um sein Gehalt zu bekommen und Überweisungen zu tätigen. Wenn man jetzt auch da nachhaltigen Blick drauf hätte, du hast jetzt schon erwähnt, nachhaltige Banken, was sind Kriterien für eine nachhaltige Bankinstitution?
Ich mache das jetzt mal anders. Ich füge das gleich an, was es da für Kriterien geben kann. Aber eins vorweg, eine Bank ist wie ein Supermarkt. Das heißt, in einem normalen deutschen Supermarkt kann ich heute Biofleisch kaufen, konventionelles, oder ich kann mich komplett vegan ernähren. Ich kann mir also das aussuchen, was ich möchte. Und das ist bei einer Bank in vielen Bereichen sehr ähnlich. Das heißt, wenn ich meinetwegen einen nachhaltigen Fonds will bei einer Sparkasse, dann wird mir die Sparkasse normalerweise die Hausprodukte anbieten. Ich kann aber auch sagen, die will ich alle nicht. Legt mir in mein Depot auf meine Order hin einen anderen Fonds und die Sparkasse muss das dann tun. Also wir haben etliche Leserinnen und Leser, die auch bewusst gesagt haben, wir sind bei einer nicht besonders nachhaltigen Bank geblieben, die ist halt vor Ort, da sind nette Beraterinnen und Berater, das ist alles gut. Und wenn wir da nach nachhaltigen Geldanlagen fragen, dann ist es auch gut, dass die mal merken, ja, das ist wirklich erfragt und jemand möchte das, das hat ja auch einen Einfluss auf die Leute. Also insofern ist es ja eine gute Sache, bei einer schon nachhaltigen Bank anzulegen. Kann es aber auch andersrum machen, also wenn man nachhaltig investieren will, braucht man nicht in jedem Fall die nachhaltige Bank. Die Beraterinnen und Berater dort sind natürlich in der Regel ausgebildet und haben so ein Nachhaltigkeitsvorverständnis, dass es einem oft einfach macht dann oder leichter macht, über das Thema zu diskutieren. In meiner Bank, jetzt wird es ein bisschen schwierig, muss man sich auch vorstellen, was macht eigentlich eine Bank? Die Bank sammelt Geld ein, meinetwegen von dir, legt es aufs Konto und gibt es an irgendjemanden, der einen Kredit haben will. Und eine gute, nachhaltige Bank hat genaue Kriterien dafür, wem sie denn Kredite gibt. Meinetwegen kein Waffenunternehmen, kein Unternehmen, das irgendwas mit Kinderarbeit zu tun hat und so weiter. Bei manchen Volksbanken selbst sieht man, dass die, oder sagen wir mal Genossenschaftsbanken, sieht man, dass die sowas immer mehr ausarbeiten. Danke. Die meisten der ganz üblichen konventionellen Banken geben aber ihre Kredite, wer weiß wohin. Halt demjenigen, der Sicherheit bietet und Geld braucht und Zinsen zahlen kann. Die nachhaltigen Banken haben das eingeschränkt auf die Felder, die wirklich nachhaltig sind. Deswegen gibt es auch gar nicht so viele nachhaltige Banken. Die es gibt, halte ich für seriös. Und ich finde, die machen anspruchsvolle und sehr gute Arbeit. Und da gibt es halt die grünen Banken und es gibt die auch grünen, aber dann sich nicht grün nennenden Banken, das sind die Kirchenbanken. Die Kirchenbanken gehören nicht den Kirchen. Die Kirchenbanken gehören den Institutionen und Anlegenden und Kunden, haben aber ein kirchliches Grundverständnis, zu dem auch gehören kann, zum Beispiel, dass die Schöpfung zu bewahren ist, weshalb dann die Kirchenbanken auch nicht investieren.
Okay. Das ist auch ein spannender Aspekt, da könnte man jetzt auch lange drüber noch reden, aber ich sag mal für heute, lieber Jörg, also ich fand es super spannend, von dir so ein bisschen mehr Licht in diesen, auch von mir gerne, nicht so priorisierten Bereich, die eigene Altersvorsorge, eigene Geldanlage, unter den Gesichtspunkten, die mir persönlich wichtig sind, mal unter die Lupe zu nehmen. Ich weiß aber, und du hast ja schon vieles erzählt, dass das Thema, ne, also kritisch, unabhängig und ehrlich bei euch auf jeden Fall von Anfang an ein Riesenthema war und weiterhin ist und auch sehr viel bei euch an Informationen sehr gut aufbereitet und strukturiert für mich als ersten Blick. Also ich bin da rein versunken. Nachhaltige Geldanlage. Es kann auch jeder mal googeln, mal sehen, was da so aufpoppt. Du hast auf jeden Fall viel Licht reingebracht, uns nochmal erklärt, ETFs und nicht EFTs, wie ich schon gesagt habe, was das für Unterschiede macht. Ich danke dir auch für deine sehr ehrliche Art und Weise, drüber zu reden und dass es erstmal in erster Linie nicht um Moral geht, ne? Moralische Vorstellung, das ist eine sehr persönliche Angelegenheit, sondern erstmal um echte und ehrliche Informationen, mit dem dann aber jeder selbst entscheiden muss, was er damit anfängt.
Ja, und dann kann man ja am Ende auch noch sagen, bitte nicht mit einem 100% Konsequenzanspruch an das Thema gehen und denken, oh, jetzt muss ich alles nachhaltig machen und das ist mir viel zu viel, dann lasse ich es doch sein, kauf den Staubsauger, sondern mal mit einer Sache anfangen und nur einen kleinen Teil und ausprobieren und dann weitermachen. Und dann läuft das Ganze schon. Das, was bei der Geldanlage schön ist, ist, in der Regel entscheide ich mich bei den Produkten wie Fonds und Ähnliches oder Sparplänen einmal, nachdem ich mich gut informiert habe natürlich. Und dann habe ich aber auch mal Ruhe mit der Entscheidung, während ich bei vielen anderen nachhaltigen Lebensbereichen ja jeden Tag, jede Woche damit zu tun habe. Und bei der Geldanlage kann ich sagen, so habe ich mich entschieden, das habe ich jetzt mal abgeschichtet.
Ja.
Da habe ich jetzt vielleicht auch mal 3 Jahre Ruhe, wenn es gut läuft, oder sogar nicht nur Ruhe, sondern Freude.
Ja.
Von daher einfach mal einsteigen.
Vielen Dank für diese abschließenden, mutmachenden ersten Schritte, Tipps und ja, und für deinen unprätentiösen Blick auch drauf, eben nicht nur alles über Untermühen zu beachten, sondern und dogmatisch, sondern auch, ja, wir wollen es für uns machen, für die Welt und natürlich für die Natur, aber wir können nicht immer 100% sein. Das ist, glaube ich, auch so eine Message, die ganz wichtig ist. Vielen Dank, Jörg.
Ich danke dir, hat mir Spaß gemacht. Alles Gute.
Tschüss.
Bis dann.
Wie es doch geht. Wenn du unseren Diskussionen gerne folgst oder noch besser, inspiriert wirst, um selbst im Alltag mehr Arsch in der Hose zu zeigen, dann lass uns super gerne dein Like da und abonnier uns einfach den Mutmacher-Podcast von Nicola und Markus.